Deutschlandfunk.
Es heißt ja immer, dass der Klimawandel vor allem die Menschen in ärmeren Ländern betrifft.
Ja, das stimmt ja auch. Also in anderen Ländern geht es jetzt schon stärker um die Existenz. Also es geht um schwere Dürren, es geht um den steigenden Meeresspiegel. Aber beim Thema Erderwärmung sollten wir dringend auch auf uns hier in Europa schauen. Europa ist nämlich der Kontinent, wo die Temperaturen in den letzten 30 Jahren am stärksten gestiegen sind. Also viel stärker als in Afrika oder Asien. Das zeigt jetzt auch wieder ein großer EU-Klimabericht.
Wir klären heute: Warum ist Europa so viel stärker von der Erderwärmung betroffen? Und was bedeutet das für die Zukunft hier bei uns?
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Hi, ich bin Klaus Janssen.
Und ich bin Anka Horn. Wir sind aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten und schauen alle zwei Wochen auf Klima- oder Umwelt- oder Artenschutzthemen, die wichtig sind für unser Leben.
Und heute geht's um die Erderwärmung in Europa. Also hier schon mal die harten Fakten. Weltweit hat sich die Erde seit dem Start der Industrialisierung ungefähr um 1,4 Grad erwärmt. Aber in Europa sind wir bei einem viel höheren Wert. Da haben wir diese berühmte 1,5 Grad Marke schon lange überschritten. Wir sind hier nämlich schon bei 2,5 Grad.
Sagt jetzt auch noch mal der EU-Klimabericht, der jedes Jahr veröffentlicht wird. Da arbeiten um die 100 Klimafachleute dran, vom EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus, vom Europäischen Zentrum für Wettervorhersage und von der Weltwetterorganisation.
Die beobachten also mit Satelliten oder mit Messgeräten, wie und wo sich die Temperaturen und das Klima in Europa über die Jahre und Jahrzehnte verändert haben.
Und die Fachleute erklären da auch, warum gerade Europa besonders stark von der Erderwärmung betroffen ist.
Ja, das hast du dir genauer angeguckt, Anka.
Ja, also erstmal ist es so, dass sich allgemein auf unserem Planeten die Landflächen stärker erhitzen als die Luft über den Ozeanen. Wasser kann Wärme aufnehmen und die Luft übers Verdunsten auch besser abkühlen. Das heißt, wir sind eigentlich nur bei 1,4 Grad Erderwärmung weltweit, weil die Luft über den Ozeanen damit eingerechnet wird und die bringen halt den Schnitt runter. Wenn man nur auf die Landflächen schaut, dann war die Erwärmung dort in den letzten Jahren im Schnitt bei 2 Grad.
Okay, aber das betrifft ja jetzt nicht nur Europa. Das betrifft ja alle Landflächen eigentlich.
Richtig, aber die Landflächen erwärmen sich auch nicht alle gleich stark, sondern für die Erwärmung spielt auch eine Rolle, wie Windströme sind und auch, wie hoch die Luftverschmutzung ist und wie viel Fläche mit Schnee bedeckt ist.
Und da hat jetzt Europa besonders schlechte Voraussetzungen, oder wie?
Also in Europa ist es tatsächlich so, dass es erstens durch veränderte Luftströme im Sommer mehr Hitzewellen gibt. Außerdem ist die Luft sauberer geworden, was ja eigentlich gut ist, aber was dazu führt, dass die Sonnenstrahlen besser durchkommen.
Okay, also weniger Rußpartikel gibt es jetzt in der Luft zum Beispiel, das ist gesünder, aber das macht die Welt dann letztendlich auch heißer.
Ja, und dann gibt es in ganz Europa im Winter auch weniger Schnee als früher. Wenn kein Schnee da ist, dann ist der Boden dunkler und zieht die Sonne stärker an. Und Europa hat noch einen Nachteil. Wir sind nämlich nah an der Arktis und dort ist die Erderwärmung weltweit am allerstärksten.
Also Europa ist jetzt der Kontinent, der sich am stärksten erwärmt hat, aber die Arktis ist dann die Region, die sich am stärksten erwärmt hat. Also die zählt ja nicht als Kontinent, da ist ja quasi nur Meer da, ist nur Wasser.
Ja, und weil wir da so nah dran sind, kriegen wir davon dann mehr ab von diesem Aufwärmeffekt. Zum Beispiel die Inselgruppe Spitzbergen, die gehört zu Norwegen, gehört zu Europa, liegt ja aber direkt im Arktisbereich. Da lag der Jahrestemperaturschnitt vor der Industrialisierung bei ungefähr minus 7 Grad. Jetzt liegt er da bei ungefähr minus 2 Grad, also 5 Grad mehr.
Krass, okay. Und gibt es da eine Erklärung, warum sich jetzt gerade die Arktis so stark erwärmt hat?
Ja, gibt's. Das wird auch arktische Verstärkung genannt, weil da mehrere Sachen zusammenkommen, die sich gegenseitig verstärken. Das eine ist das, was auch in Europa passiert. Schnee und Eis schmelzen. Und da kommt dann in der Arktis die Meeresoberfläche zum Vorschein. Die ist dunkler, nimmt dann mehr Wärme auf, was dazu führt, dass noch mehr Eis schmilzt. Und das geht dann so weiter. Außerdem kann warme Luft in der Arktis nicht so gut aufsteigen und sich nicht so gut nach oben hin verteilen. In den Tropen funktioniert das, aber in der Arktis bleibt die Wärme nah an der Erdoberfläche. Und es wandert auch noch warme, feuchte Luft aus den Tropen zu den Polen. Und dieser Wasserdampf verstärkt die Erderwärmung in der Arktis, also am Nordpol, nochmal zusätzlich.
Ja, da kommt ja jetzt wirklich vieles zusammen offenbar. Kann man denn sagen, je nördlicher man in Europa ist und je näher man dran ist an der Arktis, desto stärker ist die Erderwärmung?
Nee, weil da auch noch andere Sachen mit reinspielen. Es gibt über dem Nordatlantik noch einen kühlen Bereich, der die Erwärmung abmildert. Deswegen ist es zum Beispiel in Island auch nicht so warm geworden, obwohl das ja auch im Norden ist.
Okay, also im Detail ist das alles relativ kompliziert, komplizierter als gedacht vielleicht, aber das ist ja normal eigentlich dann.
Ja, also insgesamt sagt der EU-Bericht, dass es in Osteuropa und in Südosteuropa und auch in den Alpen eine schnellere Erwärmung gibt als zum Beispiel in Westeuropa und Skandinavien. Mhm. Jahreszeiten spielen auch eine Rolle. Also wenn man jetzt nur auf den Sommer schaut, dann gibt es die stärkste Erwärmung in Westeuropa und die Winter sind vor allem in Mitteleuropa und Osteuropa wärmer geworden.
Also die Zusammenfassung wäre dann, in Europa ist es in den letzten 30 Jahren viel schneller wärmer geworden als auf allen anderen Kontinenten. Und das liegt unter anderem daran, dass Europa in der Nähe der Arktis liegt und wir deshalb die starke Erderwärmung von dort auch noch mitnehmen sozusagen. Ja, aber das liegt auch an Windströmungen und an schmelzenden Schneedecken.
Genau. Okay. Und die Erwärmung in Europa trifft tatsächlich auch nicht nur die Landfläche, sondern auch das Meer rund um Europa ist in den letzten 30 Jahren überdurchschnittlich warm geworden. Im weltweiten Durchschnitt ist das Meer 0,6 Grad wärmer geworden und in Europa 1,1 Grad wärmer. Also Trend für Europa ist, es wird immer heißer.
Aber es gibt ja auch noch einen anderen Effekt des Klimawandels. Also der schwächt nämlich das ab, was üblicherweise als Golfstrom bezeichnet wird. Und ja, das könnte Europa auch kälter machen. Also wie passt das jetzt bitte zusammen?
Ja, was ist jetzt? Wird es wärmer oder wird es kälter?
Ja, vermutlich wird irgendwann beides stimmen. Also einige Forschende, die schlagen jetzt gerade Amok-Alarm. Also Amok mit C, nicht mit K. Das ist die Abkürzung für eine riesige Umweltströmung im Atlantik, die uns hier in Europa mit warmem Wasser versorgt und unseren Kontinent dann auch generell wärmer macht, als er wegen seiner nördlichen Lage eigentlich wäre.
Das ist der Golfstrom.
Ja, genau. Also der Golfstrom ist ein Teil dieses großen Wasserkreislaufs namens Amok und diese Strömung, die wird schwächer, also schon einige Prozent schwächer in den letzten Jahrzehnten.
Es gibt ja auch immer wieder Warnungen, dass dieser Wasserkreislauf, dieser Golfstrom irgendwann vielleicht sogar zusammenbricht, kollabieren.
Ja, also kollabieren ist jetzt hart gesagt. Also es wird jetzt nicht so sein, dass die Strömung plötzlich einfach aufhört und dann hier in ein paar Tagen alles zufriert, wie man es vielleicht aus so Filmen kennt. Das ist eine Entwicklung, die sich über Jahrzehnte, vielleicht auch Jahrhunderte ziehen wird und über die Wissenschaft jetzt auch noch längst nicht alles weiß.
Aber noch ist es ja so, dass diese Strömung Wärme zu uns bringt. Wie genau funktioniert das?
Also dieser große Wasserkreislauf, der funktioniert so, dass im Nordatlantik das Wasser kalt und salzig ist. Das macht das Wasser schwer und das sinkt dann runter. Und das zieht warmes Oberflächenwasser aus den Subtropen nach Norden. Das strömt sozusagen nach.
Und durch die Erderwärmung verändert sich das jetzt?
Genau, also das Wasser im Nordatlantik, das ist nicht mehr so dicht oder schwer wie früher. Das liegt daran, dass da jetzt mehr Eis schmilzt, also Meereis einerseits, aber auch arktische Gletscher auf dem Festland. Und das macht das Wasser weniger salzhaltig. Und der Ozean, der wärmt sich durch die direkte Sonneneinstrahlung ohne Eis auch noch zusätzlich auf. Also das hast du ja eben auch schon bei der arktischen Verstärkung gesagt. Das verringert aber auch die Pumpleistung von diesem Wasserkreislauf. Also die funktioniert jetzt nicht mehr so gut. Und Forschende, die warnen vor einem Kipppunkt, also wo diese Schwächung dann unumkehrbar wird.
Und kann man sagen, wann das dann soweit sein könnte? Also geht es da um bald, dass wir das noch erleben oder so in ein paar hundert Jahren?
Das ist extrem schwierig zu bestimmen. Das meint auch Stefan Rahmstorff vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und der forscht ja jetzt wirklich schon seit Jahrzehnten zu. Der hat Deutschlandfunk Nova gesagt, dass es da so einige Modellrechnungen gibt.
Diese Modellsimulation für die Zukunft, die auch in den Berichten des Weltklimarats benutzt werden, deuten darauf hin, dass schon in der Mitte dieses Jahrhunderts hier dieser Kipppunkt überschritten werden könnte. Und das wäre also so in 20, 30 Jahren kann das schon passieren.
Ja, Rahmstorff sagt aber auch, man weiß es nicht genau. Also das hängt von sehr, sehr vielen Details ab, von der Verteilung des Salzgehalts im ganzen Atlantik und so weiter. Also in der Masse kann das einfach alles kaum in der Simulation reinfließen.
Okay, also diese Strömung lässt nach und sie wird wohl irgendwann so stark nachlassen, dass das für Europa auch kältere Temperaturen mit sich bringt. Ja. Wie kann ich mir das dann vorstellen? Gleicht das dann die Erwärmung, die wir durch den Klimawandel haben, aus? Also dass wir dann so bei plus minus null rauskommen, wäre ja praktisch. Also eine Hoffnung.
Wäre eine Hoffnung, ja genau. Die Hoffnung, die passt leider nicht zu den wissenschaftlichen Berechnungen und Vorhersagen, so geil das wäre. Also der Forscher Stefan Rahmstorff, der sieht Europa dann irgendwann zweigeteilt.
Das könnte vor allem im Nordwesten Europas zu einer Abkühlung kommen. Schottland, Skandinavien, während der Süden Europas sich weiter erwärmt. Das würde dann sehr stark die Extreme anheizen, weil Extremwetter entwickelt sich ja an diesen Temperaturkontrasten zwischen dem Süden und Norden. Der Meeresspiegel würde schneller ansteigen. Auch die Sturmaktivität würde sich verstärken. Die Dürre in Europa würde deutlich verschärft. Und das könnte auch verheerende Folgen für die Landwirtschaft haben.
Ah, das klingt so, als würde es unser Problem nicht lösen, sondern es verstärkt es. Ne? Es wird noch chaotischer mit extremerem Wetter und Deutschland ist dann da irgendwie mittendrin.
Genau, also auch andere Teile der Welt, die wären betroffen, nicht nur Europa oder Deutschland. Das würde dann da noch heißer werden und das Wetter dann noch chaotischer. Für Deutschland gilt in den nächsten Jahrzehnten aber, es wird auch hier erstmal immer heißer, trotz Amokschwächung und auch eine nachlassende Amokströmung, die ist keine Hilfe für uns.
Dann gucken wir mal, was wir da jetzt machen könnten oder müssten. Ein wichtiger Punkt ist Klimaanpassung.
Bedeutet, das sind Pläne dafür, wie die Länder sich vorbereiten. Also damit die Menschen besser damit klarkommen, wenn es Hitzewellen gibt oder Dürren oder Überschwemmungen.
Da arbeitet auch die EU-Kommission gerade dran. Und Dušan Krenik von der Kommission hat erklärt, worum es da geht.
We are now working on the European Integrated Framework for Climate Resilience that we will present in the second part of this year.
Er sagt, die EU-Kommission wird im zweiten Halbjahr einen Plan vorstellen. Da steht dann drin, welche Risiken es gibt für die Energieversorgung, Gesundheit, Artenvielfalt, Ernten und die Wirtschaft durch den Klimawandel, damit dann Menschen, Natur und die Wirtschaft besser geschützt werden können.
We need to address it jointly to increase our preparedness to protect people, nature and economy.
Klimaanpassung, das ist das eine, klar, das müssen wir machen, aber da geht es ja nur darum, wie reagieren wir jetzt. Aber wir müssen ja auch aktiv mehr Klimaschutz umsetzen, also damit sich die Erde gar nicht erst so stark erwärmt und damit die große Strömung Amok da nicht abgeschwächt wird.
Und da lohnt sich jedes Zehntel Grad, das wir verhindern können, weil es geht ja nicht nur darum, ob es jetzt im Sommer oder im Winter ein paar Grad wärmer ist, sondern es geht leider darum, ob wir auch hier in Europa noch genug Trinkwasser haben werden und genug Nahrungsmittel anbauen können.
Also möglichst schnell runter von fossilen Energien wie Kohle, Öl und Gas, bevor wichtige Kipppunkte erreicht sind.
Ja, und da scheint sich die Welt irgendwie gerade in zwei Teile aufzuteilen. Die einen pushen die erneuerbaren Energien, also Windkraft und Solar, und die anderen wollen wieder stärker auf fossile Energien setzen.
Ja, in den USA sägt Präsident Trump gerade ein Windkraftprojekt nach dem nächsten ab. Also erst diese Woche ist die Unterstützung für mehrere geplante Offshore-Projekte gestoppt worden. Das Geld, das soll jetzt in den Öl- und Gassektor fließen. Und die Vereinigten Arabischen Emirate, die treten aus dem Ölkartell OPEC aus, auch weil die mehr Erdöl fördern wollen als vom Kartell festgelegt.
Andererseits gab es in den letzten Tagen eine große Konferenz in Kolumbien, wo sich über 50 Länder überlegt haben, wie man so schnell wie möglich von Kohle, Öl und Gas wegkommt. Da war Deutschland auch mit dabei.
Ja, obwohl unser Wirtschaftsministerium ja zum Beispiel auch weiter neue Gaskraftwerke bauen will, also muss man auch mal sagen.
Ja, bei der Konferenz in Kolumbien, da ging es dann auch darum, wie man ärmere Länder unterstützen kann beim Ausstieg aus Öl und Gas, hat Madeleine Wörner von Miserior dort gesagt.
Ich bin gerade total begeistert, dass sowas überhaupt möglich ist in unserer aktuellen weltpolitischen Lage.
Also hört sich an nach Aufbruchsstimmung, auch wenn da jetzt keine verbindlichen Entscheidungen getroffen werden konnten bei der Konferenz. Aber das zeigt ja, dass es Länder gibt, die was tun wollen für Klimaschutz. Und erneuerbare Energien sind ja auch schon weit verbreitet. In Europa kommt fast die Hälfte des Stroms von Erneuerbaren.
Ja, und es gibt ja auch gerade die teuren Preise für Öl und Gas, gerade durch den Iran-Krieg. Die bringen vielleicht auch noch den einen oder anderen zum Nachdenken, welche Energie eigentlich sicher und zuverlässig ist und welche nicht.
Was geht?
Wie gehen wir mit Öl und Gas um? Darum geht's auch jetzt. Bei Was geht gucken wir ja immer, welche Ideen es gibt für mehr Klimaschutz zum Beispiel. Und da gibt's jetzt gerade eine Initiative in Amsterdam in den Niederlanden.
Ja, da gilt jetzt ab Mai ein Werbeverbot für Fleisch, fossile Energien, also Öl und Gas und Flugreisen. Also das heißt, dass es keine Plakate mehr geben wird mit Fernreisezielen, keine Beefburger-Werbung an der Bushalte oder so, weil die Fleischproduktion eben auch sehr CO2-intensiv ist und so weiter.
Amsterdam ist die erste Großstadt der Welt, die das umsetzt. Das gibt schon in kleineren Städten in den Niederlanden so ein Verbot, zum Beispiel in Haarlem und in Utrecht.
Die Hoffnung ist, dass durch die fehlende Werbung das Konsumverhalten irgendwie in eine bessere Richtung gelenkt wird, in eine weniger klimaschädliche Richtung. Das hat eine Initiatorin der ARD gesagt, die Politikerin Jennecke van Pijpen.
Die Stadt hat Verpflichtungen, zum Beispiel die Gesundheit der Einwohner zu verbessern und die Klimakrise zu bekämpfen. Dazu passt auch, solche Werbung zu verbieten.
Also wird man Werbung für Burger und Schnitzel oder für Karibikstrände jetzt nicht mehr sehen in Amsterdam. Außer man steht jetzt direkt vor einem Burgerladen oder vor einem Reisebüro oder innen drin, weil die dürfen in den Schaufenstern und Läden weiter zeigen, was sie anbieten. Und jeder kann natürlich auch weiterhin Fleisch essen und fliegen. Aber es geht halt darum, was im öffentlichen Raum zu sehen ist.
Ja, und im Netz und in Social Media bekommst du die Werbung ja auch weiter angezeigt, ne? Also die Initiative für den öffentlichen Raum, die kommt jetzt bei nicht allen Leuten in Amsterdam gut an, aber bei vielen offenbar schon.
Wir essen alle zu viel Fleisch und fliegen zu viel. Das kann man verringern. Weniger Werbung heißt weniger Konsum. Also prima.
Paternalistisch
für mein Gefühl unnötig.
Betütteling.
Bevormundung. Kann doch jeder selbst entscheiden.
Können kissen.
Ja, interessanter Punkt. Ist das Bevormundung? Das sieht die Initiatorin Jenneke van Pijpen ganz anders.
Es ist gerade keine Bevormundung. Werbung ist Bevormundung, die manipuliert Menschen, Sachen zu kaufen. Das stoppen wir.
Das ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz da in Amsterdam. Ein bisschen so wie ja, Werbung fürs Rauchen zu verbieten oder so, nur irgendwie globaler gedacht, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall bewirkt das Verbot, dass in Amsterdam und auch anderswo jetzt viel mehr wieder über das Thema Klimaschutz diskutiert wird.
Klaus, es ist fast alles gesagt für heute. Ja. Was nimmst du mit aus unserer Folge?
Also ich fand das Treffen in Kolumbien da total spannend zu fossilen Energien, wie man daraus aussteigen kann. Das Thema ist wieder da. Also ich hatte das Gefühl, dass es irgendwie weg war, fast schon tot und es lebt. Also das ist doch ein sehr gutes Zeichen, glaube ich, insgesamt. Und bei dir, Anka, was nimmst du mit?
Ja, ich finde das schon krass, dass die Erderwärmung in Europa bei 2,5 Grad ist. Und ja, wir reden immer so, naja, global, die Welt muss 1,5 Grad schaffen. Aber dass man sich halt mal bewusst wird, dass es halt wirklich bei uns direkt hier, wo wir alle leben, schon in den letzten Jahrzehnten eben so krass viel wärmer geworden ist. Ja. Und mit so einer Geschwindigkeit auch.
Deine Minute Natur.
Den Natursound habe ich mitgebracht. Ich war letztes Wochenende 3 Tage wandern am grünen Band entlang, an der Grenze zwischen Hessen und Thüringen, wo Deutschland früher geteilt war und wo Grenzzäune standen.
Der Todesstreifen, ah okay. Und jetzt ist das ein Naturschutzgebiet, also ein breiter Grünstreifen, wo Pflanzen wachsen, wo Bäche durchgehen, wo Vögel Rast machen, wie ich hier höre.
Ja, das Bienen schön, auch, oder? Genau.
Ah, ja.
Wir haben auch schon mal eine Update-Erde-Folge zum grünen Band gemacht. Der Link ist in den Shownotes.
Wir sagen Tschüss für heute. Danke an Anneke Schäfer, die hat diese Folge redaktionell betreut und in der Technik war Norman Wollmacher.
Tschüss.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden zweiten Freitag neu in der Deutschlandfunk-App.